Es freut mich, dass wir unser Bibelstudium über die gegenwärtige Wahrheit, wie wir sie auch im 5. Buch Mose finden, fortsetzen können. Und wir haben heute den Untertitel: Wo ist so ein großes Volk? Wir haben alle verstanden, dass wir in einer Auseinandersetzung sind zwischen Wahrheit und Lüge. Und jeder von uns braucht einen festen Maßstab, damit er unterscheiden kann, was ist Wahrheit, was ist Lüge. Und dieser Maßstab ist nichts anderes als das Gesetz, nämlich alles muss nehmen, bevor es gibt, und nicht wie die Lüge kommt und sagt, du gibst, bevor du nimmst. Die Lüge lässt einen Teil weg von der Wahrheit, dadurch wird sie eine Lüge. Die Lüge ist nicht ausgeglichen, die Lüge ist widersprüchlich, und ohne die Kenntnis des Gesetzes würden wir diesen Widerspruch gar nicht erkennen. Wir brauchen aber auch zu wissen, die menschliche Natur und die Grundbedürfnisse, mit denen wir ausgestattet sind. Wir haben letztes Mal gesehen, dass die Lüge ist eine falsche Information und ihr Ursprung ist in Luzifer, dem Teufel. Ich denke, der Bibeltext, den wir gelesen haben, und vielleicht sehen wir uns ihn noch einmal an, beschreibt das sehr, sehr klar. Es ist Christus, der uns diese Beschreibung gibt von Satan in Vers 44 des Johannesevangeliums, Kapitel 8. Ihr seid von dem Vater, dem Teufel, und nach eures Vaters Lust wollt ihr tun. Derselbige ist ein Mörder von Anfang und ist nicht bestanden in der Wahrheit. Denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wir haben gesehen, dass Luzifer war geschaffen in der Wahrheit, aber er hat sich in sich selbst betrogen. Die Lüge konnte nur entstehen, innerhalb eines Wesens, nicht außerhalb. Und da Gott dem Geist die Fähigkeit gegeben hat, sich selbst zu steuern, hatte Gott auch keine Möglichkeit, diese Lüge die Entstehung dieser Lüge zu verhindern. Er hatte den Geist ausgestattet mit Verstand, sodass niemand gegen seinen Verstand vorgehen kann. Dass es Luzifer doch tat, ist und bleibt ein Geheimnis. Aber die Lüge konnte nur entstehen innerhalb eines Geistes, der sich selbst betrug. Und das war Luzifer. Wenn er die Lüge redet, so redet er von seinem Eigen. Das heißt, er hat sie erfunden. In ihm ist sie entstanden. Deshalb sagt hier Christus sehr deutlich, wenn Luzifer von der Lüge redet, dann redet er von dem, was aus ihm kommt. Denn er ist ein Lügner und ein Vater derselbigen. Das heißt, er hat sie geschaffen, wenn man so will, nicht weil es eine neue Schöpfung ist, sie ist nur eine Verdrehung der Wahrheit. Das heißt, Luzifer dachte, er könnte Gott sein. Er dachte, er könnte die Grenze, die die Ursache von der Wirkung trennt, aufheben. Aber das ist unmöglich und bleibt unmöglich bis heute. Deshalb ist die Lüge ein völlig irrationales Geschehen. Sie geht gegen jeglichen Verstand. So ist die Lüge. Sie hat ihren Ursprung in Luzifer. Und er hat verführt die Engel, damit sie sich auch selbst betrügen. Weil von außen kann man eine Lüge nicht in einen Geist einpflanzen. Man kann ihn nur verführen, dass er sich selbst auch betrügt. Die Engel, die am Anfang mit Luzifer sympathisierten und seine Ideen interessant fanden, als Gott ihnen erklärte, wo die Grenze ist, kamen in ihrem Geist wieder in Ordnung. Und damit war alles für sie geregelt. Sie hatten verstanden. Der Verstand hatte gesiegt. Aber in diesem anderen Teil, dem ein Drittel Teil, die mit Luzifer sich einsperrten sozusagen in sich selbst, in der Lüge, für sie konnte Gott nichts mehr tun, weil er konnte in ihren Geist nicht hinein, weil er den Geist gemacht hat, dass er sich nur allein steuern kann. Es hat also nichts damit zu tun mit dem freien Willen. Nein, der Wille ist nur eine Folge der Aktion, der inneren Aktion des Geistes, aber er ist nicht am Eingang. Der Wille gehorcht dem Geist im Tun, nicht im Glauben. Deshalb, das, was wir tun, ist das, was wir zuerst geglaubt haben. Luzifer glaubte und betrog sich selbst gegen jeglichen Verstand und tat dann die Rebellion. Er verließ seinen Platz und dann gab natürlich Gott ihnen die Konsequenzen, aber er erhielt sie am Leben. So, alle falsche Information, die wir heute begegnen, hat ihren Ursprung im Teufel. Sie ist eine Information, die auch nur einen Geist, ich sage jetzt mal, in einen Geist hineinkommen kann, wenn dieser Geist sich auch selbst betrügt. So, das ist entscheidend, dass wir es verstehen. Gott konnte nichts dafür. Er hätte natürlich Luzifer in seinem Geist, wie soll ich sagen, gefangen nehmen können oder hätte ihn zerstören können. Er hätte ihn, kaputt machen. Aber Gott hätte dann sich selbst widersprochen. Er hat doch einen Geist geschaffen, der sich perfekt selbst steuern kann. Deshalb hat er es gelassen und konnte nicht mit irgendeinem Mittel Luzifer vom Selbstbetrug abhalten. Er hat angeklopft, er hat alles getan und es war vergebens. Nun, wir haben gesehen, dass eine Lüge auch eine falsche Interpretation der Wahrheit ist. Das heißt, wenn ich fehldeute ein Wort, ein Satz, ein Bild, ein Gleichnis, dann wo hat das seinen Ursprung? Hat es seinen Ursprung im Wort oder hat es seinen Ursprung in der Interpretation? So, wo hat es seinen Ursprung? Nun, wir haben gesehen in der letzten Betrachtung, dass der Ursprung der falschen Interpretation in der Identität des Menschen ist. Das heißt, dass er denkt, so wie Luzifer hat das übernommen, wenn man so will, aber er hat sich selbst betrogen, er könnte sein wie Gott. Und dadurch interpretiert er all das, was er liest, falsch. So stellen wir uns jetzt die Situation vor. Wir haben hier und müssen entscheiden zwischen Wahrheit und Lüge. Wie können wir entscheiden, wenn der Maßstab, den wir haben, eine Lüge ist? Kann man denn jetzt, egal welche Information kommt, egal ob es eine richtige Information kommt oder eine falsche, hast du eine Wahl, wenn du mit einer Lüge messen willst, die Information, dass du sie je richtig misst? Das heißt, es bringt nichts, die Bibel zu haben. Es bringt nichts, die Wahrheit zu haben, wenn der Maßstab, das heißt, das Mittel oder das Instrument, wodurch ich die Information verarbeite, eine Lüge ist. Versteht ihr die Situation des Menschen? Das heißt, er hat die Lüge in sich. Jetzt kann er, egal welche Information auf ihn zukommt, nicht mehr richtig messen. Die Lüge, klar, ist eine Lüge, weil sie passt zu ihm in seinem Innersten. Aber auch wenn die Wahrheit anklopft, ist es so schwer für ihn, sie zu verstehen. sprach vor kurzem mit einer Patientin, und eines der wichtigsten Dinge, die wir verstehen müssen, ist, dass von außen auf der geistigen Ebene keine Gefahr darstellt, wenn wir uns selbst nicht betrügen. Das heißt, kann ich ein Opfer eines anderen sein? Kann ich ein Opfer von jemandem sein, der mit meinem Geist spielt? Ist das den Dämonen oder dem Teufel erlaubt, dass er das tut? Natürlich nicht. Die Spielerei geht nur so, wenn ich die Lüge glaube. Aber dann spiele ich es ja selbst. Dann ist das, was ich wahrnehme, selbst das Problem, nicht die Information von außen. Können wir, ich sage jetzt mal, geistlich gemobbt werden? Oder können, es gab ja heute, wird viel von Narzissmus gesprochen und wie eine narzisstische Persönlichkeit andere Persönlichkeiten einnimmt und so weiter. Das ist eine Information, die da draußen vorherrscht. Und jetzt muss ich wissen, kann diese Information stimmen oder nicht? Weil stimmt es, dass jemand mich geistig manipulieren kann, dann habe ich keine Wahl, je nicht manipuliert zu werden. Dann ist immer der, der geistige Fähigkeit hat zur Manipulation, stärker und ich bin sein geistiger Sklave. Wir können körperlich gefangen genommen werden, ganz klar, weil es gibt stärkere und schwächere Menschen. Und es gibt viele und es gibt einen. Aber geistig kann uns niemand gefangen nehmen. Und im Geist ist der Kampf. Der Paulus konnte trotz körperlicher Maltratation, das heißt, er wurde körperlich geschlagen und in Stock gelegt, und er war im Geist dennoch frei und lobte Gott. So, den Geist kann niemand gefangen nehmen, außer der Geist selbst nimmt sich gefangen, indem er glaubt, die Lüge. Aber dadurch, dass er geboren ist mit der Lüge, kann er auch die Wahrheit nicht verstehen. Wenn es die Gnade Gottes nicht gäbe, dass Gott eine Möglichkeit geschaffen hat, trotz des angeborenen falschen Maßstabs, dennoch durch den Verstand den Menschen überzeugen zu können, dass er falsch liegt, dann würde keiner je errettet werden können. Aber wir werden über die Gnade und das Gesetz im nächsten Vortrag sprechen. Aber ganz wichtig zu verstehen ist, es ist nur eine Folge der Gnade, dass der Geist eines Menschen, der mit einer Lüge misst und ausgestattet ist, dennoch im Verstand verstehen kann, dass er sich selbst betrügt. Das ist die Fähigkeit, die wir Menschen haben, uns in den Spiegel zu schauen und zu schauen, ah, da ist etwas Schmutziges, das muss ich wegwaschen. Es ist ein Gnadengeschenk, das aufgrund der Wahrheit, die sich selbst erklärt, nicht die, die man interpretieren muss, weil mit der kann man nicht kommen, die wird das Ding immer falsch interpretieren. Paulus sagt es so deutlich im 1. Korinther, 1. Kapitel, im 1. Kapitel, 1. Korinther, Kapitel 2, ab Vers 11. Denn welcher Mensch weiß, was im Menschen ist, ohne der Geist des Menschen, der in ihm ist? Also auch weiß niemand, was in Gott ist, ohne den Geist Gottes. Wir aber haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, dass wir wissen können, was uns von Gott gegeben ist. Welches wir auch reden, nicht mit Worten, welche menschliche Weisheit lehren kann, sondern mit Worten, die der Heilige Geist lehret, und richten geistliche Sachen geistlich. Es geht also ums Richten, es geht um Verstehen der geistlichen Information. Und haben wir den richtigen Maßstab für die geistliche Information, ja, dann können wir das richtig tun. Aber jetzt kommt Vers 14. Der natürliche Mensch, das ist der natürliche Mensch, so wie wir alle geboren sind. Der natürliche Mensch aber vernimmt nichts vom Geist Gottes, es ist ihm eine Torheit und kann es nicht erkennen, denn es muss geistlich gerichtet sein. So, in diesem Zustand können wir also das Geistliche nicht erkennen. Was wir aber in diesem Zustand durch Gottes Gnade dennoch erkennen können, ist das, was sich selbst erklärt. Das, was das Gesetz ist. Das, was die Natur des Menschen ist. Das, was die Bedürfnisse sind. Das kann auch der Geist, der natürliche Mensch verstehen, weil er muss es ja nicht interpretieren, es erklärt sich ihm selbst. Das ist der Eingang, den Gott hat zum Menschen, dass er ihn erlösen kann. Ich muss also den Patienten, die kommen und sagen, sie sind besessen oder narzisstisch, hat sie manipuliert oder sie werden gemobbt, muss ich anhand der Tatsache, wie ihr Wesen funktioniert und wie ein Geist funktioniert, ihnen helfen zu sehen, dass es nicht ein äußerliches Element ihnen schadet, sondern die Art und Weise, wie sie die Information von außen bearbeiten. Gäbe es die Opferrolle auf geistiger Ebene, dann gibt es keine Lösung. Wenn der Manipulateur mich manipulieren kann, dann ist er stärker, dann hat er die Kontrolle über meinen Geist. Das geht nicht. Er hat nur einen Zugang zu mir, dass ich ihm hörig bin, weil ich etwas von ihm brauche. Brauche ich von niemandem etwas für mich, für meine Bedürfnisse, sondern ich stille sie aus Gott. Und auch die anderen weiß ich, dass sie Gott für mich macht, dann kann mich niemand manipulieren. Dann kann kein Narzisst mir irgendwelche Bedingungen stellen. Und dann kann auch kein Mobbing passieren. Aber aus Erfahrung ist es einfach, den Menschen zu erklären, dass es nicht an dem anderen liegt, sondern nur an der Art und Weise, wie er denkt. Ist nicht einfach. Das birgt die Schwierigkeit, dem Patienten zu helfen, zu verstehen, der Grund seiner Krankheit liegt in ihm, nicht außerhalb von ihm. Er ist es, der sich krank macht, nicht jemand anders als Ursache. Gott gibt ihm nur die Folge, damit er es erkennen kann. So, ihr seht, der Mensch, der natürliche Mensch, so wie wir geboren sind, haben wir keine Wahl, das zu verstehen. Wir können es nicht verstehen. Wir können nur verstehen, so viel aufgrund der Information, die absolut ist, im Sinne dessen, dass sie sich selbst erklärt, dass etwas mit uns nicht stimmt. Dass in der Art und Weise, wie wir denken und wie wir Informationen bearbeiten, nicht in Ordnung ist. Es muss, bevor wir diese Information verstehen können, eine Änderung des Inneren geschehen, eine Neugeburt. Schauen wir uns ein bisschen das Volk Israel an, weil das ist ja der Anschauungsunterricht, den wir jetzt haben wollen für unsere letzten Tage. Beim zweiten Versuch, ins Land Kanaan hineinzugehen, erinnert sie Gott durch Mose an sein Gesetz. Erinnert sie, was war vor 38 Jahren und mehr als fast 40 Jahren Gott ihnen erschien am Berg Horeb und ihnen das Gesetz sagte. Und in Kapitel 5 des 5. Buch Mose, Vers 29, drückt Gott seinen tiefsten Herzenswunsch aus, indem er sagt, ach, dass sie ein solch Herz hätten, mich zu fürchten und zu halten alle meine Gebote ihr Leben lang, auf dass es ihnen wohl ginge und ihren Kindern ewiglich. Was ist Gebote halten? Ein äußerer oder ein innerer Prozess? Nun, da unser Wesen von unserem Geist geleitet wird, ist es selbstverständlich, dass wir von innen uns steuern. Wir haben das gesehen. Aus dem Herzen kommt es. Die Information kommt von außen. Aber ich muss sie umsetzen. Und es hängt davon ab, wie ich sie umsetze. Und setze ich sie richtig um, dann steht hier, dass sie meine Gebote halten ihr Leben lang, auf dass es ihnen wohl ginge und ihren Kindern ewiglich. Gott erschien mit großer Macht auf dem Berg Horeb. Aber was taten das Volk Israel? Nicht einmal 40 Tage danach. Sie machten sich das goldene Kalb. So, vor dem Auszug aus Ägypten waren sie beschnitten worden an der Vorhaut, aber nicht am Herzen. In ihrem Herzen waren sie verirrt. Und das ist der große Widerspruch der Lüge. Du denkst, du bist Gott, aber brauchst dann doch einen Gott? Nun, da wir ja abhängig sind und den Irrtum unseres Herzens nicht kennen, deshalb machen sich die Menschen die Götter. Halten sich aber selbst auch als Gott, weil wenn du nicht Gott bist, kannst du doch keinen Gott machen. Ihr seht, was für ein nicht lösbarer Widerspruch im Herzen des Menschen ist. Und Gott erlaubt, dass sie das tun, dass sie sehen, was in ihren Herzen ist. Sie sagen, wir wollen Gott dienen, aber sie können nicht, weil sie in ihrem Innersten gefangen sind. Hatte Gott es ihnen nicht deutlich gemacht, als er vom Berg zu ihnen sprach, wer er ist und wer sie sind? Wer ist Gott und wer sind wir? Wer bin ich? Er ist der Schöpfer, er hat Adam gemacht und wir sind durch Adam seine Geschöpfe. Er ist unser Erlöser, er hat seinen Sohn gesandt und durch ihn sind wir seine Kinder geworden. Und das, was uns verbindet, ist eben unsere Abhängigkeit zu ihm, die durch das Gesetz gezeigt wird. Kann ein Gesetz einen Menschen verändern? Nun sicherlich nicht. Es ist deshalb entscheidend zu verstehen, wer ist Gott und wer bin ich? Bin ich ein Gott, dann brauche ich keinen Gott. Bin ich ein Kind Gottes, dann ist Gott meine Abhängigkeit. Dann halte ich das Gesetz automatisch. Ansonsten kann ich das Gesetz nicht halten. So, lasst uns das deutlich wissen und verstehen ein für alle Mal. Nikodemus war ein guter Mensch. Paulus war so nach dem Gesetz ein guter Mensch. Der reiche Jüngling war nach dem Gesetz ein guter Mensch. Aber er hatte die alte Natur. Und Jesus sagt ihm, wenn du nicht neu geboren wirst, gibt es keine Möglichkeit. Gott wollte nicht ein Volk, das äußerlichen Gesetzen hält. Die äußerlichen Gesetze wären nur ein Beweis gewesen, dass sie Kinder Gottes sind. Und er hat ihnen das Gesetz auch nicht gegeben, damit das Gesetz sie verändert. Sondern das Gesetz sollte ihnen nur klar machen, wer es hält, ist ein Kind Gottes. Wer es nicht hält, ist nicht neu geboren. So einfach ist das. Gott hat diese Welt oder vor dieser Welt, die im Irrtum alle Menschen sich geboren werden, dass sie denken, sie sind Gott, hat er retten wollen. Er wusste, Er möchte es durch ein Volk tun. Und so hat er sich den Abraham und seine Nachkommen ausgesucht. Sie sollten das Licht in dieser Welt sein, indem sie bewiesen, sie waren die Kinder Gottes. Sie hatten einen lebendigen Gott. Und aufgrund ihres Lebens, aufgrund in dem Land, wo sie wohnten, hätten sie das umgesetzt, dann sollten die Völker ihnen Folgendes sagen. Im fünften Buch Mose, Kapitel 4, Abvers 6. Ei, welch weise und verständige Leute sind das und ein herrlich Volk. Vers 7. Denn wo ist so ein herrlich Volk, zu dem Götter also nahe sich tun, als der Herr, unser Gott, so oft wir ihn anrufen? Wir haben den Titel, wo ist denn so ein großes Volk? Und das ist genommen hier aus dem Übersetzung des siebten Verses. Aber wenn wir korrekt sind, auch hier in der Übersetzung, dann geht es nicht um ein großes Volk, weil sie waren kein großes Volk. Im fünften Buch Mose, Kapitel 6, Vers 7 steht, nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, darum, dass euer mehr wären denn alle Völker, denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern darum, dass er euch geliebt hat und dass er seinen Eid halte, den er euren Vätern geschworen hat, hat er euch ausgeführt mit mächtiger Hand und hat dich erlöset von dem Hause des Dienstes aus der Hand Pharaos, des Königs in Ägypten. Also es geht nicht um ein großes Volk. Dass die Kinder Gottes waren immer in der Minderheit. Sie müssen auch nicht viele sein, um einen Unterschied in dieser Welt zu machen. Aber sie sind ein herrlich Volk. Deshalb liebe ich die alte Luther-Übersetzung von 1500 und was, wo er sagt, denn wo ist so ein herrlich Volk? Weil das ist der wahre Ausdruck dessen, was Gott zeigen wollte durch sein Volk. Weil er hat es ja nicht gerufen um ihretwillen. Er hat den Abraham nicht gerufen um seinetwillen. Der Abraham hat geglaubt, deshalb hatte Gott einen Zugang zu ihm und hat gesagt, okay, ich möchte dich zum Segen machen für die ganze Welt, dass die ganze Welt durch dich mich erkennt. Und diese Verheißung steht immer noch und soll sich in unseren Tagen erfüllen. So, Gott hat ein Volk sich ausgesucht, das willig ist, von Neuem geboren zu werden. Deshalb hat er ihnen die Beschneidung eingeführt, dass sie verstehen, etwas in ihnen macht sie kaputt. Das Problem ist nicht außerhalb des Menschen, sondern innerhalb des Menschen. Das ist die schwerste Lektion anscheinend, die wir lernen müssen. Und die Leute des Die Welt sollte schauen, und wo ist so ein herrlich Volk, das so gerechte Sitten und Gebote hat? Das heißt, hätten sie sich dieses Volk angeschaut, wie sie leben, welches Gesetz ihre Wirtschaft lenkt, dann hätten sie gesagt, das ist erhaben über alles, was wir sehen können im Rest der Welt. So, Gott wollte ein Volk, durch das er sich offenbart, durch das er andere Völker anzieht, dass sie ihm auch dienen. Es war Gottes Wunsch zu jeder Zeit, nicht ein Volk um des Volkes willen zu haben, sondern wir wissen von dem Gesetz, niemand ist da für sich selbst. Und so sollte auch das Volk Israel nicht für sich selbst ins Land Kanaan ziehen, sondern sie sollten ein Volk in diesem Land darstellen, wo die ganze Welt als Anschauungsunterricht hat. Ein herrliches Volk, wo man sieht, dass Gott gegenwärtig ist. So oft wir ihn anrufen, ist er da. Das war der Wunsch Gottes. Deshalb hat er sie ausgerufen. Deshalb wollte sie in das Land und hat sie ins Land gebracht. Aber es hat nicht wirklich geklappt, weil er musste immer wieder sagen, dieses Volk ist ein halsstarriges Volk. Weil dieses Volk ist zwar beschnitten an ihrer Vorhaut, aber sie sind nicht beschnitten in ihrem Herzen. Dann kommen wir zu uns. Die Welt steht unter der Führung Satans. Sie haben sich aufgemacht gegen Gott, ihm zu trotzen und gegen sein Volk Israel. Und mit Israel meine ich jetzt nicht die Israeliten in Israel, sondern Israel ist Christus. Das ist der Überwinder, der Sieger. Mit Israel sind alle gläubigen Menschen, die an Gott glauben, die durch Christus zu Gott kommen, die neugeboren sind, die wissen, wer sie sind und wer Gott ist. Das ist Israel. Das ist das Licht, das die Welt in diesen letzten Tagen erhellen soll. Die Verheißung, die Gott dem Abraham gegeben hat, ich will dich zum großen Volk machen, das heißt, ich will dich zu einem Volk machen, dass es ein Segen sein soll für alle Völker dieser Welt, wird sich in unseren Tagen erfüllen, die wir durch Gottes Gnade der Welt zeigen werden. Ja, wir werden nicht viele sein, aber von diesen hier werden sich viele zu uns tun. Sie werden den Namen des Herrn anrufen und errettet werden. Und um deren Willen leben wir. Um die Erlösung dieser Menschen bereiten wir uns vor, dass wir ein reines Herz haben. Weil haben wir kein reines Herz, dann werden wir Satan gehorchen müssen. Völlig egal, wie religiös jemand ist. Völlig egal, wie viel er behauptet, dass er Gott nachfolgt. Nur die, die reines Herzens sind. Das heißt, die, die wissen, wer Gott ist und wer sie sind. Nur die können das Licht dieser Welt sein, um eine Menge dieser Menschen dahin zu bringen, dass sie erkennen den Irrtum ihres eigenen Herzens. Weil dieser Irrtum in ihren Herzen hält sie Gefangene Satans. Es ist nicht so, dass Satan sie gefangen hält durch seine Macht. Nein. Dadurch, dass sie in ihrem Herzen denken, sie sind Gott, sind sie die Gefangenen Satans. Sie müssen seinen Lügen glauben. Sie haben keine Wahl. Die einzige Wahl, die sie haben, ist zu sehen durch das Licht, durch sein Volk, dass es eine Möglichkeit gibt, frei zu werden. Gott wird durch seine kleine Gruppe, durch eine kleine Gruppe von Menschen, wird er demonstrieren, was es bedeutet, freie Wesen zu haben auf dieser Erde. Sie sind frei, nicht weil sie Satan bekämpft haben oder weil sie mit Autorität befehlen oder wie so manche Christen denken, sie müssen es tun. Nein, sie werden so sein wie Christus, der gesagt hat, als es kommt der Fürst dieser Welt und er findet nichts in mir. Der Fürst dieser Welt hat dann verloren, wenn ich ein reines Herz habe, dann hat er null Chance mehr, mich irgendwie zu steuern. Weil dann bin ich ein freier Mensch durch die Gnade Gottes geworden. Es bedarf also nicht eines Kampfes mit Luzifer und mit der äußeren Welt. Es bedarf nur einer inneren Veränderung. Ich habe mir neulich so ein Filmchen angeguckt über wer die Welt regiert und dass die 0,01% das Problem sind und wir die 99% doch stärker sind. Meine Lieben, auch die 99% können nur gesteuert werden von den 0,1% oder 0,01%, weil sie im Herzen betrogen sind. Wir alle wünschen uns eine freie Welt, ja, Gott wird sie schaffen. Aber in diese freie Welt kann niemand hineingehen, außer er hat ein reines Herz. Außer er hat verstanden, wer er ist und wer Gott ist. Sonst gibt es keine Möglichkeit, in diese neue Welt, in die neue Schöpfung Gottes einzugehen. Auch nur einer, der ein selbstsüchtiges Herz behalten würde, würde den ganzen Kreislauf der Funktionen stoppen. Deshalb muss jeder Mensch heute, in diesen Tagen, seine endgültige Entscheidung treffen. Jeder muss wissen, wer er ist und wer Gott ist. Und jeder muss wissen, wir müssen eine innere Veränderung haben, nicht eine äußere. Es gäbe nie ein Ende dieses Kampfes, auch wenn man jetzt alles Bösen wegtäten, die Offensichtlichen, und würden jetzt die Guten sozusagen an die Regierung kommen, es würde sich das Ganze nur wiederholen. Weil solange das Gift im Herzen des Menschen ist, gibt es keine Lösung. Deshalb kam Christus, um in sich selbst eine Veränderung zu machen, damit wir auch in uns selbst den Betrug wegtun können und freie Wesen werden. Gott, helfe uns, dass wir uns selbst nicht mehr betrügen, um in diesen letzten Tagen dieser Weltgeschichte ein Licht zu sein für viele Menschen zu deren Erlösung und für die anderen zu deren Verdammnis. Amen.